Aus der Vortragsreihe Der edle achtfältige Pfad, der erste Teil der Einführung mit dem Titel Paticca Samuppada – Entstehen in Abhängigkeit, vorgetragen von Horst. Wenn man Buddhisten die Frage stellt, was ist die grundlegendste Lehre des Buddha? So bekommt man unterschiedliche Antworten, beispielsweise Mitgefühl und Weisheit oder der dreifache Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit oder auch aufhören, Unheilsames zu tun, das Heilsame unternehmen und das Herz läutern. Oder die vier edlen Wahrheiten, möglicherweise auch die drei Lakshanas, also Dukkha, Anicca und Anatta. Ganz häufig wird genannt der edle achtfältige Pfad oder auch der Weg zu Nirvana oder ganz allgemein Loslassen. Und vieles andere wird auch noch genannt. Alles das sind wichtige Lehrreden, sind Methoden, den Pfad zu beschreiten oder Ziele, die der Buddha lehrte. Das stimmt schon. Aber es ist nicht das Grundlegendste. Die grundlegende, die fundamentale Erkenntnis des Buddha, das auf dem alles andere aufbaut, ist etwas viel Einfacheres. Etwas, das jedem Zuhörer, das jeder Leserin sofort einleuchtet. Etwas, das wir alle irgendwie wissen. Aber das, wenn wir es zu Ende denken und richtig anwenden, wirklich revolutionär ist. Ich möchte dazu eine kleine Episode aus dem Pali-Kanon wiedergeben, die sich bald nach Buddhas Erleuchtung abspielte. Shariputra, der zusammen mit seinem Jugendfreund Moggallana später zu den beiden Hauptjüngern Buddhas wurde, hatte sich mit seinem Freund darauf verständigt, dass sie beide getrennt durch Indien ziehen würden, um einen wahrhaft erleuchteten Meister zu finden, den sie dann als spirituellen Lehrer annehmen wollten. Ich zitiere die Geschichte jetzt so, wie sie in dem Buch The Essential Sangharakshita von Sangharakshita beschrieben wurde. Zitat: Im Laufe dieser Reisen traf Shariputra einen der ersten fünf Schüler des Buddha, einen Mann namens Ashvajit, der inzwischen selbst erleuchtet und unterwegs war, den Dharma zu lehren. Da er von diesem wandernden Mönch, der Ruhe und Glück ausstrahlte, sehr beeindruckt war, grüßte Shariputra ihn und frug: Sag, wer ist dein Lehrer? Ashvajit antwortete: Mein Lehrer ist Shakyamuni, der Heilige, der Weise aus dem Stamme der Shakya, der Buddha. Dann stellte Shariputra die zweite Frage: Was lehrt er? Und Ashvajit antwortete: Offen gesagt, ich bin ein Anfänger, ich weiß nicht wirklich viel vom Dharma, aber ich kann dir knapp erläutern, worum es geht. Von alledem, was da in Abhängigkeit von einer Ursache entsteht, hat der Tathagata die Ursache erklärt und auch das Aufhören. Das ist die große Lehre des Shramana. Offensichtlich hat dieser Vers einen erschütternden, gleichzeitig aber auch befreienden Eindruck auf Shariputras Geist hervorgerufen. In ihm stieg transzendentale Einsicht auf. Und er wurde auf der Stelle zum Strom eingetretenen. Offensichtlich war in ihm die Grundlage so weit vorhanden, dass diese äußerst komprimierte Version des Dharma genügte, um ihm klarzumachen, dass seine Suche zu Ende war. Er konnte nun seinen Freund Moggallana aufsuchen und ihm mit Überzeugung verkünden, dass er den Buddha gefunden habe. Man findet diesen Vers Ashvajits überall in der östlichen buddhistischen Welt. Er wird zitiert, geehrt und verehrt. In Tibet, China, Japan, Thailand und Sri Lanka ist er in Steindenkmälern und Tontafeln eingraviert, auf Papierbänder gedruckt, die man in Statuen aufbewahrt und niedergeschrieben auf Tafeln aus Gold und Silber. Man könnte sagen, dies sei das Credo des Buddhismus. Und wenn du wirklich anfängst, über das Prinzip von Pratityasamutpada nachzudenken, in welcher Formulierung ist dabei völlig egal, wenn du darüber meditierst, wenn du wirklich den Implikationen folgst, dann beginnst du zu verstehen, welchen ungeheuren Auswirkungen es auf die Welt gehabt hat. Was auch immer entsteht, auf welcher Ebene auch immer, es geschieht in Abhängigkeit von Bedingungen. Entfallen diese Bedingungen, so verschwindet es wieder. Das ist alles, was es aussagt. Aber wenn es etwas gibt, was Buddhismus ist, dann das. Soweit Sangharakshita. Sehen wir uns diese Erkenntnis einmal näher an. Ich habe dazu im buddhistischen Wörterbuch nachgeschlagen. Es führt aus: Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehung, ist die Lehre von der Bedingtheit aller das sogenannte individuelle Dasein ausmachenden körperlichen und geistigen Phänomene. Sie bildet die unumgängliche Voraussetzung und Vorbedingung zum eigentlichen Verständnis und zur Verwirklichung der ganzen Buddha-Lehre. Sie zeigt die Bedingtheit und unabhängige Natur des mit den konventionellen Namen Ich, Individuum, Mensch, Tier und so weiter bezeichneten ununterbrochenen Stroms der mannigfaltigen körperlichen und geistigen Daseinsphänomene. Das klingt natürlich etwas sehr papieren. Ich will diese Definition deshalb jetzt gar nicht weiter vertiefend erläutern, sondern sie etwas einfacher ausdrücken. Erstens: In Abhängigkeit von Bedingungen entstehen Wirkungen. Zweitens: Entfallen diese Bedingungen, so entfällt auch die Wirkung. Das kann man sagen, ist keine besonders originelle Erkenntnis. Das hat mir schon mein Großvater vermittelt, kaum dass ich laufen konnte. Er pflegte zu sagen: Von nix kommt nix. Das klingt zwar nicht nach tiefschürfender Philosophie, kommt aber in etwa auf das Gleiche heraus wie die Erkenntnis des Buddha, die den Shariputra überzeugte, diese müsse ein wahrhaft erleuchteter Meister sein. Die Genialität des Buddha zeigt sich gerade darin, dass er keine Theorien vermittelte, deren komplexe Denkmuster sich dem normalen Menschen kaum erschließt, sondern dass er auf den fundamentalsten Erkenntnissen aufbauend etwas lehrte, was jede und jeder unmittelbar verstehen und ausprobieren konnte. Durch Reflexion und einfaches Experimentieren, also probeweises Ausprobieren, erschließt sich der gesamte spirituelle Weg bis hin zur vollendeten Weisheit, bis zu dem, was im Buddhismus Bodhi-Erwachen heißt. Und wenn ich als kleiner Junge wieder einmal ob der schreienden Ungerechtigkeit der Welt verzweifelt war, genügte eine einfache Betrachtung von Ursache und Wirkungen. Von nix kommt nix. Aber nicht nur mein Großvater, auch meine Großmutter legte den Grundstein dafür, dass ich, wenn auch mit 40 Jahren Verzögerung, zum Buddhismus kam. Meine Großmutter pflegte mich zu ermahnen: Junge, gib dich in Acht. Das klang bei ihr in etwa so wie: Nimm dich in Nacht. Nacht. Und obwohl ich lange darum rätselte, was denn die Nacht damit zu tun habe, erschloss ich mir doch der Sinn ihrer Aussage relativ schnell. Es war eine Ermahnung zu dem, was wir im Buddhismus Achtsamkeit nennen. Achtsamkeit bedeutet unter anderem, beim Handeln die Folgen meines Tuns zu bedenken. Oder noch besser, vor dem Handeln die Folgen zu bedenken. Und dann vielleicht nicht oder anders zu handeln. Denn Handlungen haben Folgen. Oder anders ausgedrückt, was geschieht, hat Ursachen. Und oft liegt ein Teil der Ursachen in mir begründet. Von nix kommt nix. Und daher: Junge, nimm dich in Acht. Verzichte niemals auf die Achtsamkeit, die Folgen deines Tuns abzuschätzen. Weg von meinen Großeltern und hin zu den Menschen, die wissen, dass sie Buddhisten sind. Ein guter Freund von mir, Dhammaloka, der nächsten Monat hier zu uns nach Gelnhausen kommen wird und einen Workshop über Paticca-Samuppada, über bedingtes Entstehen abhalten wird, hat über dieses Thema jahrzehntelang reflektiert und er hat darüber ein ganz ausgezeichnetes Buch geschrieben, das ich allen wirklich fortgeschrittenen deutschsprachigen buddhistischen Praktizierenden nur empfehlen kann. Es heißt, sähe eine Absicht, ernte ein Leben. Und der Untertitel dieses Buches ist Karma und bedingtes Entstehen im Buddhismus. Dieses Buch ist sehr tiefgründig und eine wirkliche Schatzkiste. Ich würde es allerdings Anfängern definitiv nicht empfehlen. Aber wenn du willst, teste rück mal Dhammalokas Workshop. Ich jedenfalls freue mich drauf. Gut, zurück zu meinem spirituellen Lehrer Sangharakshita, der Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, der ich angehöre. Und zu dessen wohl wichtigsten Lehrer Dado Rinpoche. Der ist ein tibetischer Mönch, der als Wiedergeburt eines berühmten Abtes galt. Dado Rinpoche musste in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als Folge der chinesischen Besetzung Tibets nach Indien fliehen, wie viele andere Tibeter auch. Dort erkannte er, dass viele der tibetischen Flüchtlingskinder Gefahr liefen, von der Gesum-Gesellschaft geblendet zu werden und ihre buddhistischen Wurzeln zu vergessen. Daher beschloss er, eine Schule für tibetische Flüchtlingskinder zu bauen. Bei der Einweihung dieser Schule fragte ein indischer Rundfunkreporter Rinpoche, was denn das Besondere an dieser Schule sei. Dado Rinpoche antwortete, wenn die Schüler dieser Schule in den 10 Jahren, die sie hier verbringen, eine zentrale Tatsache verstanden haben, dann hat die Schule ihr Ziel erreicht. Natürlich wollte der Rundfunkreporter wissen, was das denn für eine Tatsache sei, für die man 10 Jahre braucht, um sie wirklich zu verstehen. Vermutlich dachte er an etwas sehr Geheimnisvolles, vielleicht die Realität von Karma und Wiedergeburt. Doch zu seinem Erstaunen antwortete Rinpoche, Acts have consequences. Handlungen haben Folgen. Das wissen wir eigentlich alles. Jeder von uns. Das ist uns nichts wirklich Neues. Kognitiv mit unserem Verstand wissen wir das alle. Aber ganz oft handeln wir so, als wüssten wir es nicht. Gehört haben wir den Satz alle schon 1000 Mal. Von nichts kommt nichts. Alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Entfallen die Bedingungen, so entfällt die Wirkung. Aber diesen Satz zu hören und zu verstehen, ist nur der erste Schritt. Wir müssen auch wirklich darüber reflektieren. Und das hat der Buddha gemacht. Er hat uns auch die Ergebnisse dieser Reflexion mitgeteilt. Und er hat uns mitgeteilt, dass diese sich experimentell überprüfen lassen. Er hat uns eingeladen, ebenso darüber zu reflektieren, die Wirkungen heilsamen Handelns experimentell zu überprüfen und darüber zu meditieren. Dies hat er unter anderem mit den 4 edlen Wahrheiten gemacht, über die ich in meinem nächsten Vortrag sprechen werde. Und mit dem edlen 8-fältigen Pfad, über den ich an 8 weiteren Abenden reden werde. Wenn ich spreche, ist das für euch Hören. Es soll aber vielleicht nicht nur beim Hören bleiben. Ich möchte euch auch alle dazu einladen, darüber zu reflektieren, damit zu experimentieren und eines Tages auch das Gehörte, das Reflektierte und das experimentell Überprüfte in der Meditation zu festigen. So dass euch die Anwendung des Erfahrenen transformiert. Zunächst zu einem gesunden, fröhlichen Menschen und, wenn ihr wollt und konsequent weitermacht, irgendwann zu einem oder einer wirklich weisen Person. Nach buddhistischer Überzeugung kann man auf diese Art sogar zur vollendeten Person werden. Etwas, was wir eine oder einen Buddha nennen.